Ich will uns dann heute Morgen auch wiederum einladen, dass wir auf die Predigt hören, auf Gottes Wort hören. Und ich hatte letzten Sonntag, einige waren schon da gewesen, letzten Sonntag hatte ich damit angefangen, über ein Thema zu sprechen, wo wir Gottes Charakter und Gottes Sicht gar nicht so richtig erfasst haben und erfassen können. Und ausgegangen bin ich von diesem Ereignis im Tempel. Und wir kennen dieses Ereignis unter dem Namen Tempelreinigung. Also Jesus Christus, er ist aufgestanden und hat all die Händler, die im Tempel ihr Wesen hatten und Kaufgespräche und ein wildes Hin und Her, hat er alle vertrieben aus dem Tempelplatz mit dem Argument und mit der Aussage, ihr habt diesen Platz in eine Räuberhöhle verwandelt und die Bestimmung des Tempels sollte sein, ein Tempel für Gott. Also eine Begegnungsstätte, wo Gott den Menschen erscheint und die Menschen auch berührt. Und da hatten wir ganz kurz noch zur Erinnerung gesagt, dass das Ganze, was Jesus dort auch gemacht hat, nicht im Einklang stand mit der Berufung des Tempels, mit der Aufgabe, mit dem Dienst. Und da war ein ganz wirres Treiben, ja, Tiere, Schafe, Rinder, Tauben, ja, Händler waren da, Geldwechsler waren da, also das ganze Geschäft, die ganze Wirtschaft ist auf dem Tempelplatz gewesen und dort hat sich das Leben abgespielt. Der Alltag von Gott war da gar keine Rede, außer dass die Leute fromm leben wollten und ihre Frömmigkeit dadurch zeigen wollten, dass sie den Tempelplatz betreten und dort sich aufhielten. Ja, und Jesus hat sich darüber dann sehr aufgeregt, dass der Zugang zu dem Gott des Lebens eben über Geld stattfinden sollte, über den Einkauf der Opfertiere, über Zahlmittel. Ja? Und das erinnert uns auch immer wieder an den Ablass. Ja? Der Reformator Martin Luther hat sich zu der damaligen Zeit so sehr darüber aufgeregt, dass viele gutgläubige Menschen sind nach Rom gereist und haben dort für ihre Sünden einen Ablass bezahlt, also Geld einbezahlt und Gutscheine gekriegt, dass ihnen versichert wird, die Sünden sind dir vergeben und wer mehr Geld mitgebracht hat, konnte für die Zukunft sich ein Guthaben einkaufen, damit ihnen die Sünden, die da kommen werden, noch erlassen würden. Ja, und da war ein Riesentreiben, auch Martin Luther hat das so beanstandet. Und da haben wir noch festgestellt, dass auch im Weiteren auch Mose so einer Situation gegenüberstand, als er auf dem Berg Gottes war und dort die Gegenwart des Herrn erlebte. Und als er zurückkam, da war es geschehen, da war das goldene Kalb war schon bereitet. Das Volk sagte, das ist unser Gott, er hat uns, also dieser Gott da, aus Gold geformt, ohne Leben, ohne Blut in den Adern zu führen, ohne Geist. Dieser Gott hat uns aus Ägypten befreit und uns das Leben geschenkt, so dass wir jetzt an diesem Platz uns befinden. Ja, und wir sehen, dass auch die Frage, als Mose in der Gegenwart Gottes war, da entbrannte sein Zorn, dass Emotionen aufkamen, die Gott erzürnte, aber auch Mose sehr erzürnte und er ist runtergegangen und dem Volk eigentlich ganz deutlich ihre Sünden erklärt. Und bei dieser Frage, was ist Sünde, hatten wir auch darüber gesprochen, über eine Frau oder diese Frau, erwähnt, die Kathi Altmann hatten wir angeführt, die als Gynäkologin viele Jahre, Jahrzehnte in einer Klinik beschäftigt war, wo Abtreibungen durchgeführt wurden. Und eines Tages, als ihr bewusst wurde, dass ihr Beruf nicht in ein christliches Bild hineinpasst, hat sie sich stark gemacht, um anzufangen, darüber nachzudenken. Und bei drei Situationen sprach auch Gott zu ihr, dass das nicht gut ist, was sie macht. Das ist nicht vereinbar mit der Bibel. Und als sie dann so weit war, dass sie gesagt hat, wie kann ich meine Schuld, meine Sünde vor Gott bereinigen? Da kamen Seelsorger. Oder sie ging auch in die Seelsorge. Und sie weinte bitterlich bis zum geht nicht mehr und suchte nach einem Ausweg. Und dann fand sie heraus, Gott ist barmherzig. Gott vergibt die Schuld und die Sünde. Sie konnte das aber nicht glauben. Sie hatte solche Depressionen gekriegt, so eine Schwere der Last auf ihren Schultern. Sie konnte nicht schlafen. Sie ist jeden Abend zerknirscht ins Bett gegangen und fragte dann Gott, gibt es noch einen Weg für mich? Und in eines der darauf folgenden Nächte erschien ihr Gott im Traum und sprach zu ihr, weißt du, ich habe andere Wege, wie du als Mensch glauben kannst, dass die Wege gehen. Ich habe andere Ziele. Und warum sollte ich dir nicht vergeben, wenn ich so vielen anderen Menschen schon vergeben habe? Nimm die Vergebung auch an. Du musst dir selber auch verzeihen können, ja, damit du frei wirst von all dieser Last. Und als sie das getan hat, wurde sie eine glückliche Frau und betreibt jetzt Hilfe für notbedürftige Frauen. Ja, dann möchte ich uns heute weiterführen, gerade zu diesem Thema, aber Moment. Ja. Und zwar möchte ich uns aus Lukas 9, Vers 57 etwas vorlesen. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ja, also wiederum, so ein Knaller, wo Jesus Christus mit Menschen zu tun hat, wo Menschen sich abgewiesen fühlen durch Jesus Christus, als er zu ihnen gesprochen hat. Und gehen wir einmal diese Personen mal durch und analysieren wir mal, was war der Grund, warum sie zu Jesus kamen? Wie ist es zu dem Ersten, ja, wo Jesus sagte, wo dieser Mann kam und sagte, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Ja? Was war der Grund, dass dieser Mann so zu Jesus kam? Ja? Erstmal denken wir, das ist alles sehr positiv. Das ist sehr überzeugend. Das zeigt einen tiefen Glauben. Das zeigt, wie fest er an Gott glaubt. Aber als Jesus ihm sagte, du willst sehen, wie ich wohne. Du willst in meinem Palast eine Kammer, eine Wohnung beziehen. Ja, du willst in meinem Garten vielleicht der kleine Gärtner sein. Du willst vielleicht in meinem Fuhrpark die Autos aufpolieren. Ja, du willst also wirtschaftliche Vorteile bekommen dadurch, dass ich, und so glaubte dieser Mann, in Saus und Braus als König lebt. Und als Jesus ihm das gesagt hatte, ja, die Füchse haben eine Grube, die Vögel unter dem Himmel haben ihre Neste. Des Menschensohn hat aber nicht so ein Zuhause, wie du suchst, wo er sein Haupt hinlegen kann, ist dieser Mann einfach weggegangen. Er hat nicht gefunden, was er suchte. Und da zeigt es, warum Jesus Menschen abweist oder warum Menschen von Jesus weggehen. Dieser Mann suchte wirtschaftliche Vorteile, fand sie aber nicht bei Jesus. Ist eine schlechte Nachricht. Ja, ist eine schlechte Nachricht. Weil Jesus ist nicht gekommen, uns diesen Wohlstand zu bringen. Glanz und Gold und Diamanten und Reichtum, ja, sondern ist gekommen für unsere Sünden, für unser Versagen, für unsere Schwäche, für die Vergänglichkeit, dass es ins Ewige übergeleitet wird. Auch durch den Tod, wenn wir da durchgehen, durch diesen Schmerz, der durch Familien hindurchgeht, wenn jemand stirbt. Dafür ist Jesus gekommen. Dieser Mann ging weiter. Obwohl er lautstark sagte, ich folge dir nach, Jesus, wohin auch immer. Und wo war er? Nicht mehr zu finden. Ja? Dann, Jesus sagte zu einem anderen, folge mir nach. Ja, folge mir nach. Und was sagt dieser Mann? Erlaube mir, dass ich hingehe in meine Familie. Da ist Tradition, nach der Tradition wollen wir leben. Ja? Erst müssen die Eltern verstorben sein, bevor ich frei bin für freie Entscheidungen. Erlaube mir, diese Zeit bei meinen Eltern in dem Haus zu verbringen, bis dass meine Eltern ja verstorben sind. Jesus, dann will ich vielleicht kommen, dir nachzufolgen. Ja? Und das kann zu spät sein. Ja? Und Jesus zeigte diesem jungen Mann, Mensch, es gibt eine Stunde Gottes, du wirst gerufen, stehe auf, folge Jesus nach. Und Jesus sagte, lass die Toten ihre Toten selber begraben. Du aber bist berufen, im Reich Gottes Dienst zu tun. Ja? Dieser Mann ging auch fort, folgte Jesus nicht nach. Ja, so kann es sein, wir sind gebunden in Familienverstrickungen. Wir konzentrieren uns so sehr auf das, was die Familie sagt. Ja, heute nicht mehr so sehr, aber früher, wo ich noch ganz jung war, ja, war es dann schon ein Problem. Meine Familie ist evangelisch. Wir vertreten Evangelium. Meine Familie ist katholisch. Wir vertreten nur den katholischen Glauben. Ja, wir beleidigen meine Eltern. Wenn ich jetzt mit einer Glaubensauffassung komme, die nach der Bibel ist, wo Jesus mich aufgefordert hat, nachzufolgen, aber die Tradition meiner Familie ist völlig anders. Die Leute folgen nicht Jesus nach, weil sie einen Grund gefunden haben, ja, ein schönes Bild, ein harmonisches Bild vor den Menschen aufrechtzuerhalten. Und diese Menschen werden einer nach dem anderen sterben, aber ohne Jesus. Ist das der Weg? Kann es nicht sein. Ja, und dann spricht Jesus auch von einem anderen Mann, ja, und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen. Ja, auch ich will dir nachfolgen. Ja, und auch dieser schafft es nicht. Ja, denn er sagte auch, lass mich doch dann nach Hause gehen. Ich muss in der Familie noch so vieles nachholen. Ja, ich war ein Lump mein ganzes Leben lang. Ich habe mich nie gekümmert, ja, wie es meinen Geschwistern und der Familie geht. Ja, gib mir jetzt die Chance, wo ich jetzt Hoffnung habe. Gib mir die Chance, ich gehe zurück. In den nächsten Jahren mache ich alles wieder fit. Ja, alles, das Chaos werde ich umkrempeln. Und Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt, sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ja, wenn die Stimme Gottes da ist, wenn Jesus ruft, ist der Augenblick, aufzustehen, mit Jesus zu wandern. Nicht früher, nicht später. Ja, wir müssen das lernen, auf die Stimme Gottes zu hören. Wir kommen zu dieser Aussage hier, Jesus will uns einen neuen Blick füreinander und für Gott ermöglichen und muss dafür einiges auf die Seite räumen. Jesus ist bereit, etwas aus unserem Leben zu entfernen, was wie eine Mauer steht. Ja, er will uns reinigen. Ich möchte uns von König Ahab etwas sagen. Der König Ahab war berufen, in Israel eben König zu sein, diese Nation nach dem Willen Gottes zu führen. Er tat es nicht, er konnte es auch nicht, weil seine Einstellung zu Gott ganz anders war. Elia wurde beauftragt, Bote und Sprecher Gottes zu sein. Und er sprach vor dem König immer wieder, du gehst Wege, die Gott nicht gefallen. Und als jetzt nach einer längeren Pause, hier lesen wir das, ja, eine längere Pause dann die Begegnung wieder war, und als Ahab Elia sah, in 1. Könige 18, Vers 17, sprach Ahab zu ihm, also der König spricht zum Elia, bist du es, der Israels ins Unglück stürzt? Er aber sprach, nicht ich stürze Israels ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dass ihr den Herrn, des Herrn Gebote verlassen habt und du den Baalen nachgelaufen bist. Ja, also plötzlich diese Entscheidung. Ja, nicht der Prophet Gottes wird Israel ins Verderben bringen, dadurch, dass er schlechte Nachrichten von Gott bringt, sondern der König selber, dass er das Volk verführt, auf Abwege bringt, im Götzendienst es hingeleitet hat. Und dann sehen wir in dieser Abhandlung, Vers 21, da trat Elia zu dem Volk und sprach, wie lange hinkert ihr auf beiden Seiten? Ja, manchmal ist es so, dass man etwas aus seinem Leben entfernen muss. Ja, das Hinken auf beiden Seiten ist ein gefährlicher Zustand. Ja, Elia hat ihn sofort erkannt. Ja, beim König Ahab. Ja, Gott, naja, gut, der ist zu weit weg. Aber der Baal, der ist greifbar, weil er aus geformt ist, aus Stein und aus Holz. Ja, er ist greifbar, nahe. Deswegen bevorzugen wir mehr erstmal das Sichtbare. Und dann wollen wir noch an den Unsichtbaren glauben, wenn uns dann noch die Kraft bleibt. Und Elia ist so entschieden dagegen, im Auftrag Gottes. Und dann spalten sich auch die Meinungen. Dann geht es wieder auseinander. Und im Anschließenden haben wir ja gehört, was er gesagt hat. Ja, wie lange hinkelt ihr auf beiden Seiten? Ist Baal Gott? Folgt ihm nach. Ist aber der lebendige Gott Israels, der wahrhaftige Gott, dann entscheidet euch für diesen Weg. Die Bibelkenner wissen, was dann passiert ist, ja, dass wiederum eine Trennung durch das Volk gegangen ist. Ja, die Begegnung, hier haben wir, die Begegnung mit Gott ist eine Herzensangelegenheit. Kein Geschäft und kein Handel kann uns den Zugang zu Gott ermöglichen. Ja, also ein Kompromiss ist nicht möglich. Wir kommen zurück zu der Abhandlung, wo Jesus in dem Tempel ist. Was ist der Tempel, wenn wir aus heutiger Sicht darüber sprechen? Was ist der Tempel Gottes? Oder wer ist der Tempel Gottes heute? Ja, im 1. Korinther 3, Vers 16 haben wir eine tiefgehende Aussage, wo der Apostel Paulus einfach Informationen an die Gemeinde weiterleitet und unter anderem Folgendes sagt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Ja, warum stellt er anfangs diese Frage, wisst ihr das nicht? Das geht verloren. Das vergessen wir. Wir vergessen, dass es einen Gott gibt, der sich mir zuneigt, der zu mir kommt. Wir vergessen dieses und wir müssen daran erinnert werden. Wofür lebe ich? Warum bin ich da? Warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Ja, doch, das hat einen Grund. Nicht die Schönheit nach außen sollen wir überbewerten, sondern die Schönheit nach innen. Und die Schönheit nach innen bedeutet, Gott will bei mir sein. Das macht den Menschen schön. Ja, aber auch sehr attraktiv, wenn Gott in uns wohnt. Und das sollen wir uns bewusst machen. Auch eine Gemeinde, so wie wir es sind, muss und darf sich diesen Gedanken bewusst machen. Gott will in mir wohnen. Der Geist Gottes. Und wenn wir fragen, ja, was macht denn Gott in mir, wenn er bei mir wohnt? Was macht er in mir? Ja, sind wir dann so wie Herkules, unbesiegbar, ja, ja, oder Spider-Man, Superman, oder was stellen wir uns vor, wenn Gott in mir ist? Nein, all diese Vorstellungen müssen wir ablegen. Das hat mit einem Menschenbild zu tun, aber nicht mit Gottes Bild. Was macht Gott in uns? Oh, er macht etwas Wunderbares. In mir deckt er die Sünde auf. Wer will das schon? Ja? Wer will das schon? Dass einer mir sagt, du hast einen Fehler gemacht. Ja, wer ist schon bereit, sowas zu hören? Zumal es ja erdrückend ist und negativ. Gott macht es. Und wohl den Menschen, die Gott zustimmen. Ja? Dafür haben wir Gott, der bei uns wohnt. Ja? Was macht er noch? Er sagt, Gott in uns, der Geist Gottes in uns, der sagt, verlass dich auf Jesus. Du brauchst Jesus Christus, jeden Tag neu. Du brauchst Jesus, verlass dich auf ihn. Das macht Gott in uns. Weil niemand anders sagt, verlass dich auf Jesus. Alle anderen sagen, wenn du selbst das Heft nicht in der Hand hast, dann gehst du schon unter. Wenn du selbst nicht bestimmst, die Wege so oder anders, ja, dann wirst du abgedrängt von deinem Weg. Gott ist ganz anders. Er sagt zu uns, verlass dich auf Jesus. Unser Ziel muss Jesus sein. Ihn erkennen. Ja, was macht Gott weiter in uns? Ja, bewirkt, dass unsere Herzen sich vor Gott demütigen können. Ja, es war so bewegend, als wir am Donnerstag mit diesem Team auf der Straße waren, ja, und die Menschen so demütig bereit waren, alles zu machen, was notwendig war. Das zeigte mir für Gott, für Jesus, so eine innere Haltung. Oh, egal was es ist, ja. Und wenn auf der Straße ein Mensch ist, der da schimpft und aggressiv ist, das anzunehmen und zu sagen, okay, ich respektiere deine Meinung. So eine Haltung, in sich zu gehen, um dem anderen noch die Würde zu lassen, aber für Gott stark zu sein. Demütige Herzen. Was macht Gott in mir? Die Worte der Bibel werden mir bewusst, ja. Eine große Aufgabe vom Heiligen Geist ist ja, uns zu erinnern an Gottes Reden in der Bibel. Ja, ohne dass wir die Bibel lesen, und da verstehe ich all die Menschen, die da sagen, ich habe noch nie Gottes Stimme gehört, jetzt verstehe ich die immer mehr, weil sie von einem Defizit reden, dass die Bibel ihnen nicht wichtig ist. Dass die Worte der Bibel ihnen nicht den Impuls geben, den sie benötigten, um auf Gott zuzugehen und Gott zu hören. Ja, und so sehen wir, dass uns Gott in uns zum Dienst bringt für Jesus und der Geist Gottes erklärt uns auch weiterhin, was der Wille Gottes ist. Ja, so haben wir jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung noch hier so gehört über das, was uns von Gott trennen kann. Es sind nicht die äußeren Umstände, sondern das eigene Ich des Lebens trennt uns vom lebendigen Gott. Wenn wir das Ich überwinden können, kommen wir Gott viel, viel näher. Und als letztes Punkt hat auch Jesus Christus durch die Vertreibung im Tempel angedeutet, wir brauchen keine Zwischenhändler, die zwischen Gott und uns Menschen gestellt sind. Wir können mit Geld uns keinen Vorteil erkaufen. Ja, Geld bringt uns nicht in die Nähe unseres Herrn. Es gibt keinen Markt für die Beziehung zu Gott hin. Ja, das ist ein Feld, wo die Menschen untergehen und fehlgeleitet werden. Ja, und der Blick auf Gott wird verschlossen dadurch, dass diese Menschen auftreten und ihren Dienst in dieser Weise anbieten. Ja, und ich will mal nur auch mal kritisch anmerken, auch unter den Christen gibt es solche Menschen, die sagen, du brauchst mich, du brauchst meine Gebete, du brauchst meinen Fürsprecherdienst vor Gott, damit ich dich verbinde mit dem Lebendigen. Also all das, ja, ist nicht der Bibel konform. Ja, Apostel Paulus hat auch gesagt, ja, denn es ist ein Gott und nur ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Der eine heißt Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wenn wir in der Seelsorge oder in Gesprächen jemandem was Gutes tun sollten und möchten, heißt es immer, verlass dich auf Jesus. Geh zu Gott. Ja, ja, die Abkürzung bringt niemand einen Vorteil. Wenn du auch als großer Beter in Erscheinung treten möchtest, um zu sagen, komm her, ich bete für dich und ich bete auch. Ja, aber ihnen nicht sagst, wie sie die Verbindung zu Jesus bekommen, dann machen wir Fehler. Ja, das geht an Gott vorbei. Und da müssen wir uns Einhalt gebieten, um zu sagen, nein, mein Auftrag ist hinzuweisen, einer verbindet dich mit dem Vater, Jesus Christus. Und da gibt es keinen anderen Weg. Und wenn diese Person sagt, das kann ich nicht glauben, dann kannst du sagen, oh, sei gesegnet. Gott kann dir Erkenntnis geben. Aber da ist keine Hilfe möglich. Und du kannst diesem Menschen nicht in einem Vertrauen weitergehen lassen. Du hast jetzt die Verbindung zu Gott hergestellt, damit er sich darauf verlassen kann. Gott ist immer an seiner Seite. Das wird nicht funktionieren. Lasst uns hier viel, viel wachsamer sein, um zu lernen. Jesus hat die Leute vertrieben von dem Tempel. Ja, und wir können sie nicht einladen, in unseren Tempel zu kommen. Ja, deswegen muss eine Grenze geschaffen werden, dass der Weg frei zu Jesus für uns ist. Ja, und nehmen wir noch dieses Bild mit. Wenn wir voll sind, ja, von menschlichen Weisheiten und Lehren, Gottes Wort wird keinen Platz in uns haben. Ja, das Gleichnis vom neuen Wein in neue Schläuche wird zum Teil etwas einseitig ausgelegt. Ich möchte uns die Auslegung, die ich habe, noch hier auch ganz kurz erklären. Ja, wenn wir vom neuen Wein sprechen, sprechen wir vom Wort Gottes hier. Und wenn unser Leben sich nicht ändert, ja, dann sind wir die alten Schläuche. Ja, wo der neue Wein, Gottes Wort, in uns keinen Platz haben wird. Ja, wir sind der alte Schlauch. Ändern wir unser Verhalten nach Gottes Willen, ja, werden wir ein neuer Schlauch sein. Damit der neue Geist, neue Wein in uns Platz findet. Wollen wir unser Verhalten nicht ändern, das heißt uns nicht Gott anvertrauen und uns ausliefern an Gott, ja, wird der neue Wein bei uns nicht bleiben können. Das ist der Grund, warum so viele sagen, ich bin laufend geistlich durstig, geistlich hungrig, immer das alte Jammern geht los. Ja, ich bin nie satt. Ja, klar, kann ja auch nicht sein. Ja, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Die alten Schläuche sind brüchig, halten den neuen Wein. Das heißt, Gottes Wort kann nicht bei uns bleiben, weil wir uns nicht ändern wollen. Und das ist das Geheimnis. Und viele legen dieses Wort Jesu anders aus. Das führt immer zu einem guten Ergebnis. Aber ich sage es mal kritisch und realistisch. Ja, ich möchte uns noch zum Schluss noch einen Mann vorstellen, weil die Zeit ist jetzt schon weiter fortgeschritten, der 30 Jahre unschuldig in der Todeszelle in den USA gesessen hat, als Inhaftierter, als verurteilter Mörder. Und er hat schon vor 30 Jahren gesagt, ich bin unschuldig. Ihr schickt jemanden ins Gefängnis, der kein Verbrechen begangen hat. Bloß die Geschworenen und wie das so in den USA, so in den Prozessen auch üblich ist, verlassen sich viel auf oberflächliche Aussagen. Ja, und dieser Mann hat es geschafft, dass es nach 30 Jahren eine Revision gibt seines Falles und er wurde freigesprochen in dem Revisionsverfahren. Ja, und dieser Mann, er heißt Anthony, ja, und ist jetzt also in einem gesetzten Alter aus dem Gefängnis entlassen worden und er hat auch gesagt, ich vergebe all meinen Richtern, all denjenigen, die falschen Zeugen, die mich ins Gefängnis geschickt haben, all denen vergebe ich um Jesu willen, wegen Jesus. Und er sagte, Jesus wurde auch verfolgt, beschuldigt für Taten, die er nicht begangen hat, verleugnet. Ja, und den haben sie auch praktisch ins Gefängnis gebracht, weil er auch misshandelt wurde und letztendlich auch zu Tode kam. Ja, und dieser Mann, der ist jetzt frei geworden und er ist von seiner Familie natürlich auch sehr begeistert empfangen worden. Und die Situation war die, es waren zwei Morde passiert in seinem Wohnort, dort wo er sich aufgehalten hat. Und da hat man nicht wissen können, wer ist der Täter. Und dazu kam ein paar Tage später noch ein Raubüberfall. Und der Mann, der diesen Raubüberfall angezeigt hatte bei der Polizei, hat dann gesagt, ich weiß, wer es war, das war dieser Mann. Ja. Und er hatte völlig keine Ahnung von all diesen Geschehnissen. Aber er war der einzige Zeuge, der behauptet hat, er war derjenige, der die Überfälle begangen hat und auch mich beraubt hat. War alles gelogen. Und dieser Mann hat die Justiz so beeindruckt, dass er ins Gefängnis kam. Aber dieser Anthony sagte, ich will nicht mehr zurückschauen. Was war, war. Ich fange neu an als ganz freier Mensch. Und er sagte zu den Journalisten, ich will, dass ihr wisst, dass es einen Gott gibt, der da lebt. Ja, ich will, dass ihr es wisst. Ja. Und es ist ganz toll, wie wir auf solche Menschen auch zurückgreifen dürfen, wenn wir um den Glauben an Jesus sprechen. Ja, Menschen haben ihn in die Todeszelle geschickt, aber dort war Gott. Und aus der Todeszelle hat Gott ihn rausgebracht. Ja, ist das nicht wunderbar? Wir wollen auch diesem Gott dienen. Durch Jesus Christus. Wir haben keinen anderen Weg. Es gibt viele Wege, aber der eine Weg, der mit Gott geht, ist immer dieser Weg, der ist begrenzt. Nach links und nach rechts ist ein schmaler Pfad. Ja, und nur wer auf diesem Pfad bleibt, wird ans Ziel kommen. Alle anderen, die purzeln rechts und links des Weges, ja, in die Tiefe, die verletzen sich dabei. Vielleicht kommen sie sogar um. Ja, lass uns auch mit Jesus gehen. Es gibt nur diesen einen Weg. Und das ist der Weg der Gerechtigkeit in Jesus. Gott segne uns. Ja, ihr habt toll zugehört. Jeder war aufmerksam. Und ich vertraue fest, dass wir das glauben, was wir gehört haben. Amen. Gott ist gut. Amen.